dass wir so mit unseren Herzensaugen diesen Blick in die Ewigkeit tun würden. Dass unser Blick nicht mehr eine Grenze des irdischen Sterbens und des irdischen Todes hat, sondern dass wir darüber hinaus schauen dürfen, in Zuversicht und in Hoffnung, das ewige Leben, wie steht es da vorne, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er hat uns, oder? Steht das da? Genau, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So in der Versreiter. Ja. Und das habe ich halt, Jesus hat uns zum Vater geführt. Und der Vater hat Wohnungen für uns vorbereitet. Bei sich in seiner Gegenwart, bei sich in seinem himmlischen Haus, wie das auch immer aussieht. Da haben wir keine Vorstellung von. Aber er hat was vorbereitet für uns. Und mich tröstet das so ungemein. Als junger Mensch, als Kind schon, bis ich dann gläubig wurde, hatte ich Angst vor dem Tod. Und ich habe jetzt Antworten. Seitdem ich mit dem Herrn gehe, habe ich Antworten. Und mein Blick hat sich geweitet. Und ich schaue in die Zukunft, in die Ewigkeit. Und das tröstet mich so groß. Und das ist so eine Zuversicht, so eine Freude. Und ich fand das so schön, dass wir heute Abend mal gefeiert haben. Ich habe das eigentlich gar nicht so genau gewusst. Aber wir sind ja auch in der Adventszeit und erwarten die Geburt Christi, bereiten uns darauf vor, das zu feiern. Vielleicht erwarten wir auch sein zweites Wiederkommen. So, und in Hoffnung, dass es bald passiert und dass wir ihn sehen werden. Und das Ganze hat ja einen Grund, weshalb er gekommen ist. Und das Ganze hat auch einen Grund, weshalb wir Abendmahl feiern. Diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat. Weil er uns, wie Caritas gebetet hat, von Sünde befreit hat. Ne? Oder erlöst hat. So ähnlich hast du das bei euch gebetet. Ne? Von Sünde, von unserer Sünde. Von dem, was uns durchdringt, was unser Wesen ausmacht, weil was diese ganze Welt durchdringt. Und ich möchte heute über Sünden sprechen. Vielleicht auch mit Blick auf Weihnachten, weil früher war die Adventszeit nicht so, ich sag mal, so wie heute, wo alles schon schillert und man überall Weihnachtslieder hört und dergleichen und schon Weihnachtsfeiern hat und dergleichen, sondern früher war das eine bewusste Zeit der sogar des Fastens und der Buße, der Selbstbetrachtung, der Heiligung darauf, dass der Herr kommt. Begann schon im 4. Jahrhundert, habe ich nachgelesen. Da gab es Zeiten, da hat man bis zu 40 Tage ab November an gefastet in Intervallen, um sich vorzubereiten. In sich einzukehren und zu schauen, Herr, wie stehe ich zu dir? Eine ganz bewusste Zeit. Und das dreht sich alles um diesen Begriff der Sünde. Und ich möchte heute über Sünde sprechen. Und ich möchte einsteigen in einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. In Lukas 18 steht da, das ist das Gleichnis vom Pharisäer, vom Zöllner. Ich gehe mal davon aus, dass das bekannt ist. Ich will das kurz skizzieren, da sind also zwei Menschen im Tempel, der eine ist Pharisäer und der andere ist Zöllner. Und der Pharisäer, der sagt, der Pharisäer stand da und betete bei sich selbst, ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Ja, das war so seine Sicht, ich bin nicht wie die da. Ich bin gerecht vor dir, mein Gott. Ich tue alles richtig. Ich faste, ich gebe den Zehnten, alles das, was man so erwartet. Ich stehe gut da vor dir. Das war so seine eigene Wahrnehmung im Angesicht Gottes. Und der Zöllner, ganz anders, stand etwas entfernt, wollte auch die Augen nicht zum Himmel aufheben, sondern schlug an seine Brust und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Was für ein Satz, sei mir Sünder gnädig. Was für eine Haltung. Wollte nicht mal die Augen aufheben. Ich weiß nicht, habt ihr das mal erlebt, dass ihr in die Gegenwart Gottes tretet und ihr habt nicht die Freiheit gehabt, innerlich aufzuschauen zu ihm, weil ihr euch so sündig gefühlt habt, weil ihr euch so schuldig gefühlt habt? Ich kenne das. Also ich habe das in meiner jüngsten Christenzeit erlebt, da bin ich gefallen in Sünde. Auf dem Freitag oder so ähnlich. Und sonntags war Gottesdienst und ich hatte um Vergebung gebeten und alles. Aber es hatte mein Herz nicht erreicht. Noch nicht. Und ich hatte so Probleme in der Anbetung, mein Herz zu erheben. So eine Scheu vor Gott. Und daran muss ich denken, wenn ich das hier lese, wollte auch die Augen nicht zum Himmel aufheben, sondern schlug an seine Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich weiß nicht, woran dieser Mann dachte. Auch wie Jesus das jetzt meinte. Aber da steht was in diesem Wort, sei mir Sünder gnädig. Ich glaube nicht, dass er nur empfand, ich bin sündig, sondern er hatte die Erkenntnis, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Ich sündige nicht nur, sondern ich bin ein Sünder. Im Johannes Kapitel 8 lesen wir von der Ehebrecherin, wie Jesus die Pharisäer auffordert, auf den ersten Stein zu werfen, wenn sie selbst ohne Sünde sind. Und sie lassen alle ihre Steine fahren und gehen weg. Und dann sagt Jesus zu der Ehebrecherin, ja und, wo sind sie? Ist da noch irgendeiner, der dich verurteilt? Und sie sagt, nee, niemand, Herr. Das lesen wir Johannes 8, Vers 11. Dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Da spricht er von der Tat. Sündige nicht mehr. Achte auf das, was du tust, was du sagst und so weiter. Sündige nicht mehr. Also was ist Sünde? Ich habe mal in einem christlichen Kreis gehört, da ging es auch um dieses Thema. Und eine Frau sagte, Sünderin? Wieso? Ich bin keine Sünderin. Ich mache doch nichts. Ich verletze niemanden, ich klaue nicht. Ich tue das nicht, ich bin keine Sünderin. Überhaupt keine Erkenntnis, von dem kein Bewusstsein, dass man sündig sein könnte oder Sünder sein könnte. Früher, als ich noch nicht gläubig war, da habe ich das eher so verbunden, so ich dachte immer gleich an die 10 Gebote. Also Ehebrechen, klauen, betrügen und ich weiß nicht, was da alles dazu gehört. Das war für mich dann erstmal Sünde. Ne? Gegen Gebote verstoßen, gegen Gottes Gebote. Das ist Sünde. Ist Sünde einfach nur ein falsches Verhalten? Ein Fehlverhalten? Ist es ein Verstoß gegen moralische Ansprüche oder Maßstäbe? Und wer würde diese Maßstäbe festlegen? Sind diese Maßstäbe dem zeitlichen Wandel unterworfen? Ganz ehrlich, also wenn ich mal heute betrachte mit meiner Kinderzeit, vor 60 Jahren oder vor 50 Jahren, manches, was heute in Ordnung ist, gerade so auch im sexuellen Bereich, ja, wenn ich so an Homosexualität denke, ja, als ich Kind war, wurde das ganz anders bewertet. Aber es liegt unter nicht einem zeitlichen Wandel. Homosexualität war bis 1994 unter Strafe gestellt und Strafgesetzbuch. Wir hatten ganz andere Werte. Hat sich alles total gewandelt. Also das kann es doch irgendwo nicht sein, wenn es dann so mit dem Begriff der Sünde geht. Ne? Sünde richtet sich immer gegen Gott. In der Bibel finden wir nicht diesen Begriff der Sünde. So, Sünde ist sozusagen eine Legaldefinition. Sünde ist, findest du nicht. Im Alten Testament gibt es viele Begriffe, in erster Linie aber so vier Betonungen, Sinngehalte, die für den Begriff der Sünde verwendet werden. Da ist zum einen so Zielverfehlung, dass man an dem, was Gott einem als Ziel gesteckt hat, an Bestimmung gesetzt hat, dass man da schlichtweg dran vorbeigeht, vielleicht sich nicht mal interessiert, andere Wege geht, Zielverfehlung. Oder dann kommt dieser Begriff der Auflehnung, der Rebellion, des Widerwillens gegen Gott. Will ich nicht, interessiert mich nicht, was du sagst. Ich gehe meinen eigenen Weg. Interessiert mich nicht Gott, wenn du überhaupt was in meinem Leben zu sagen. Und dann gibt es diesen Sinngehalt des etwas Krümmen. Naja, müssen wir denn immer den geraden Weg gehen? Wir können auch mal 5 gerade sein lassen. Etwas krumm machen gehört mit diesem Bereich unbebaut sein. So ein bisschen. Ne? Dass so die Banane, die gerade ist, krumm macht oder umgekehrt. Ja, so. Und dann gibt es einfach auch dieses auf Wege, die nicht gut sind, abirren. Bewusst, aber auch unbewusst sich verführen lassen, mitgehen auf Wege, die nicht gottgemäß sind, abirren. Und im Neuen Testament ist das ähnlich. Verfehlung, da werden auch sündige Taten als solche bezeichnet, ungehorsam, Auflehnen, Widerwillen, Gesetzlosigkeit. Sünde richtet sich als erstes immer gegen Gott. Natürlich auch gegen Menschen, aber als erstes gegen Gott und sie trennen von Gott. Jesaja 59, Vers 2. Eure Übertretungen scheiden euch und euren Gott voneinander. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, sodass ihr nicht gehört werdet. Sünde trennt von Gott. Ich habe früher auch mal gehört, Sünde, der Begriff Sünde, das Wort Sünde, käme von einem Wort namens Sund, irgendwie aus dem nordischen Begriff Sund, der eben auch Trennung meint. Aber das ist es, genau das ist es. Ja? Sünde trennt von Gott. Und wenn wir über Sünde sprechen, sind wir immer bei der Grundsünde. Da müssen wir fragen, wo kam denn Sünde überhaupt in die Welt? Wie erreichte die Sünde den Menschen? Dann sind wir, ich glaube, das brauche ich noch nicht zu erzählen, dann sind wir beim Sündenfall, bei Adam und Eva, bei dem Beginn, von dem erst Gott uns dazu erzählt. Und da möchte ich mal kurz reinschauen. 1. Mose Kapitel 3, da war die Schlange, die wird ja auch als listig, ich würde sogar sagen hinterlistig, bezeichnet, in der anderen Version ist klug. So, und die spricht jetzt die Frau an. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von allen Bäumen im Garten nicht essen wollt? So eine Fangfrage. Die Schlange weiß genau, der Teufel, was er will. Eine manipulative Frage, um Eva und Adam dahin zu bringen, worüber er mit ihr reden will, wohin er verführen will. Und die Frau steht da, antwortete zu der Schlange, wir dürfen von den Früchten der Bäume im Garten essen. Ja, auch kein Problem, ne? Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und die Bezugsstelle ist im Kapitel vorher, im Kapitel 2, wo genau Gott das sagt hier, ihr könnt essen von allen Bäumen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du gewiss sterben. Die erste Erkenntnis, die ich da habe, ist für mich, wenn Gott ein Gebot gibt, dann ist das nicht, weil Gott das einfach nur willkürlich so will, sondern er beabsichtigt etwas. Er will schützen.
Ja.
Esst nicht davon, damit ihr nicht sterbt. Ich will euch bewahren vor den Konsequenzen. Ich will euch davor bewahren, dass es euch schlecht geht, dass ihr abrutscht, dass ihr sterbt. Esst nicht davon. Vertraut mir, esst nicht davon. Da sagte die Schlange zu der Frau, ihr werdet ganz sicherlich sterben. In der Hoffnung für alle steht, Unsinn! Ich würde gerne sagen, Quatsch! Was erzählt er denn da? Gott, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Der erzählt einen euch hier vom Apfel oder irgendwas Falsches. Das ist eine Lüge. Das ist nicht richtig, was Gott da sagt. Der will euch irgendwas verheimlichen. Und er führt weiter aus, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, an dem ihr davon esst, eure Augen aufgehen. Eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hör mal, ist doch Unsinn, was Gott da erzählt. Vielmehr weiß er, wenn ihr von diesen Früchten esst, dann werdet ihr Erkenntnis haben. Ihr werdet Einsicht haben, euch werden die Augen geöffnet werden und ihr werdet selber sein wie Gott. Ihr braucht den gar nicht mehr. Ihr könnt dann selbst entscheiden, was gut und böse ist. Ihr könnt unabhängig sein von Gott. Ihr könnt auf eigenen Füßen stehen. Das ist die Botschaft dahinter. Gott verheimlicht euch was. Misstrauen wird gesät. Misstrauen. Und dann reagiert die Frau. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Hast du schon mal gesehen, dass man von einem Baum gut essen kann? Das ist der Herzenseindruck. Da entstand was, eine Lust, ein Begehren. Wow, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Apfel lecker ist. Und dass er eine Lust wäre auch für die Augen wäre. Und ein begehrenswerter Baum, weil er macht klug. Das, was die Schlange gesät hatte, an Botschaft ist im Herzen angekommen. Und ein Begehren, eine Begierde erwachte, die Vorstufe zur Sünde, zur sündigen Handlung. Und dann griff Eva zu und aß von dem Apfel und gab auch Adam davon. Die Sünde kehrte ein in das Leben von Adam und Eva, in ihre Herzen. Der Teufel hatte Misstrauen und Zweifel gesät, gesagt, Gott gönnt euch irgendwas nicht. Und er hat sie verführt, letztendlich nicht mehr Gott zu vertrauen, sondern sie vertrauten an dieser Stelle der Schlange. Sie gaben der Auskunft, das, was die Schlange sagte, mehr Gewicht, mehr Vertrauen als dem, was Gott gesagt hatte. Gott nicht glauben, aber dafür der Schlange glauben. Gott nicht folgen, aber dafür dem folgen, was die Schlange sagt. Das war die tiefergründige Verführung dafür. Und so hat der Teufel im Grunde den Samen der Sünde in die Herzen von Adam und Eva gelegt. Das Begehren, unabhängig von Gott zu sein, selbst sein zu können wie Gott. Selbst wissen zu können, was gut und böse ist. Selbst entscheiden zu können, da geht mein Weg lang. Unabhängig sein zu können von Gott. Und das war gebunden an Misstrauen gegenüber Gott. Und dieses ganze Verhalten ist zutiefst diabolisch. Das ist teuflische Natur. Der Teufel war von Anfang an gegen Gott. Er wollte sich nicht unterordnen. Er wollte selbst Gott sein. Er will nicht das Gute, er will das Böse. Er will Lüge statt Wahrheit. Er will Finsternis statt Licht und Tod statt Leben. Und diese Sünde, selbst sein zu können wie Gott, ist dem Teufel zum Fall geworden. Er ist der Urheber der Sünde. Und es gibt biblische Berichte in Ezekiel und in Jesaja, die genau das beschreiben. Und da will ich kurz darauf eingehen, Ezekiel 28, in beiden Bibelstellen ist von Herrschern die Rede, beziehungsweise von einer reichen Stadt, das ist die Stadt Tyros, das ist es bei Ezekiel, und in der Jesaja-Stelle ist es der König von Babel. Und beiden wird vorgeworfen durch die Propheten, ihr wolltet sein wie Gott. Und dann wird den Propheten Jesaja und Ezekiel von Gott ein Gerichtswort gesagt. Und das möchte ich mal kurz ansprechen. Ezekiel 28, da geht es also um den Fürsten zu Tyros, um die Stadt Tyros. Und der Vorwurf ist, so spricht der Herr, weil sich dein Herz erhebt und sagt, ich bin Gott, ich sitze auf dem Thron Gottes mitten im Meer. Und doch erhebt sich dein Herz, als wäre es das Herz eines Gottes. Und später, und dein Herz ist stolz geworden. Und dann noch weiter, weil sich denn dein Herz erhebt, als wäre es das Herz Gottes. Darum sieh, will ich Fremde über dich bringen. Es kommt ein Gericht, weil du dich erhebst, gottgleich zu sein. Das ist das Streben des Teufels. Und dieses Gerichtswort, was der Ezekiel dann empfängt, du fängst an zu lesen und du siehst aus dem Text, Da geht es gar nicht um diese Stadt. Da geht es auch gar nicht mehr um den König. Da geht es um den Teufel. Er wird beschrieben hier, ich lese das mal vor, du siehst ihn in der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Du wurdest in Eden, im Garten Gottes, mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der König von Babel und der König von Tyrus waren nicht in Eden. Da waren andere. Und dann werden hier 10 Edelsteine aufgeführt, mit denen der halt geschmückt wurde. Am Tag, als du geschaffen wurdest, waren bei dir deine Tambourine und Flöten bereit. Ein Bild für Anbetung. Du warst ein erhabener und beschützender Cherub. Wisst ihr, was ein Cherub ist? Ein Cherub war einer der höchsten Engel, die im Thronsaal Gottes mit waren, um ihn herum. Oft dargestellt als Mischwesen mit verschiedenen Tiergesichtern oder auch dargestellt mit 6 Flügeln und so weiter. Mächtige, große Engel in der Gegenwart Gottes, das waren Cherub-Engel. Und ich habe dich auf den heiligen Berg Gottes gesetzt. Das ist der Gott, ein Bild für den Thron Gottes. Also in seiner Gegenwart, damit du unter den feurigen Steinen umhergehst. Er war erhaben, erhoben über andere Engel. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Kein Makel. Bis Schuld an dir gefunden wurde. Denn dein Inneres wurde mit Gewalt erfüllt. Und du hast dich versündigt. Da kehrte die Sünde ein. Darum will ich dich von dem Berg Gottes verstoßen. Das ist der Fall des Satans. Und will dich, schützender Cherub, aus den feurigen Steinen vertreiben. Und dein Herz, jetzt kommt der Vorwurf, und dein Herz erhob sich, ich sage es mal mit meinen Worten, es wurde stolz, weil du so schön bist. Und du hast deine Weisheit, das, was Gott diesem Engel gegeben hatte an Ausstattung, zugunsten deiner Pracht zerstört. Du hast deine Weisheit, das, was Gott dir gegeben hat, zugunsten deiner Pracht, die Schönheit, die letztendlich auch vor Gott kam, zerstört. Und ich habe mich gefragt, was ist das an dieser Pracht? Was hat ihn da verführt? Weshalb wollte er diese Pracht genießen, haben? Ist es die Bewunderung, die man erntet, wenn man prächtig ist, wenn man herrlich ist, wenn man schön ist? Ist es der Applaus? Ich musste dabei an die Bibelstelle im Matthäus denken, Matthäus Kapitel 4, als der Teufel zu Jesus sagt, ich gebe dir die Weiche, die du siehst, wenn du niederfällst vor mir und mich anbetest. Ich glaube, das war das Begehren des Teufels. Er wollte sein wie Gott auf dem Berg Gottes und hat es genossen, angebetet zu sein. Das ist natürlich eine Interpretation. Und jetzt zurück vielleicht zum Jesaja Kapitel 14, das ist eine ähnliche Stelle, da geht es um den König von Babel, die ist nicht so ausführlich, da steht dann ab Vers, Kapitel 14, ab Vers 11, deine Pracht ist mit dem Klang deiner Harfen, wieder ein Instrument zur Anbetung Gottes, hinunter in das Totenreich gestürzt, Magen werden dein Bett sein und Würmer deine Decke, wie bist du vom Himmel gefallen? Du strahlender Morgenstern. Und in der lateinischen Übersetzung steht da Luzifer. Strahlender Morgenstern. Andere Übersetzung auch Lichtträger oder Lichtbringer. Und das ist im Lateinischen Luzifer. Das war, daher kommt dieser Name für den Teufel. Wie bist du vom Himmel gefallen, du strahlender Morgenstern? Wie bist du zur Erde geschmettert, der du die Völker schlugst? Du hast in deinem Herzen gesagt, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich auf den Berg der Versammlung im äußersten Norden setzen. Ich will über die hohen Wolken fahren und wie der Allerhöchste. Das ist die Ursache des Teufels. Ihr sein wie Gott. So verführte er Adam und Eva. Ihr werdet Gott nicht mehr brauchen. Ihr werdet selbst sein können wie er. Glaubt ihm nicht. Ihr werdet selbst wissen, was böse und was gut ist. Ihr könnt unabhängig sein von Gott. Ihr könnt selbst wie Gott sein. Das ist die Verführung. Die an der Stelle zog die Sünde ein in das Leben von Adam und Eva. Der Teufel ist der Urheber der Sünde. Und im Grunde finden wir das im Neuen Testament wieder, wenn Jesus sagt, diese Grundsünde nicht an Gott zu glauben, wenn Jesus sagt in Johannes 16, Vers 9, dass er uns seinen Geist schickt, dass es gut ist, dass er geht und dass er uns einen Tröster schickt. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist das Zentrale der Sünde. Sich unabhängig machen von Gott. Ihm nicht glauben. Und Jesus sagt, der Geist Gottes, den ich sende, wird überführen davon, von der Sünde, dass sie nicht an mich glauben, dass sie nicht meinen Worten glauben, nicht dem glauben, was ich tue, nicht dem glauben, wer ich bin, nicht an Gott glauben, nicht glauben, dass ich sie erlösen will, dass ich für ihre Befreiung gekommen bin. Der Unglaube. Ja. Und so wurden Adam und Eva halt verführt. Und wie die Geschichte weitergeht, das wissen wir. Sie verloren ihre Unschuld. Diese Unschuld, mit der sie in Gottes Gegenwart waren und mit ihm Gemeinschaft hatten, dieses vollkommen kindliche Vertrauen in körperlicher Nacktheit. Und plötzlich empfanden sie Scham und mussten sich vor Gott verstecken. Da war irgendwas zerbrochen in dieser Beziehung. Und es ging ja weiter, dass Gott zu guter Letzt sie aus seiner Gegenwart verbannte, aus dem Garten Eden hinaustrieb. Hinaus in die Welt, in den Herrschaftsbereich des Teufels. Die Bibel sagt uns, der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Ja? Und sie kamen dadurch, durch ihr Verhalten, durch diese Sünde, aus dem Herrschaftsbereich Gottes heraus und kamen unter die Herrschaft des Teufels. 1. Johannes 3, 8. Wer sündigt, ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Wer sündigt, ist vom Teufel. In Johannes 8, 44 sagt Jesus zu den Pharisäern, spricht er darüber, wer ihr Vater ist. Und er sagt, euer Vater ist der Vater der Lüge, der Teufel, der Vater der Sünde. Und in Römer 5 schreibt Paulus, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Sie haben alle gesündigt. Johannes 8, 34, Jesus sagt, wer sündigt, ist deren Knecht. Ja, du bist ja nicht nur der Knecht der Sünde, sondern auch der Knecht dessen, der die Sünde letztendlich gebracht hat. Alle haben gesündigt und am Mangel der Herrlichkeit. Nur aus Glauben werden sie gerecht. Also so ist die Sünde in die Welt gekommen durch dieses Ereignis und hat alles durchdrungen. Und das ist im Grunde, dieses System ist wie eine Glocke, in der wir sind. Ja? System Sünde ist wie eine Glocke, in der wir sind. Und wir kommen da auch ohne Hilfe nicht raus. Der Mensch kommt da ohne Hilfe nicht raus. Der Mensch kann das aus eigener Kraft nicht mal erkennen. Der Mensch ist im Finsternis und sieht das Licht nicht. Er hat vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber für diese Sünde, diese Trennung von Gott, hat er keinen Blick. Und dieses Bewusstsein, dieses Verstehen, dieses Erkennen geschieht rein aus Gnade dadurch, dass uns der Geist Gottes das offenbart. Wenn uns Jesus durch seinen Geist, durch sein Wort begegnet, in unseren Herzen, dann gehen die Augen auf. Können wir Augen aufgehen? Darüber, dass wir erkennen, wer er ist, dass es Gott ist und dass ich ein Sünder bin, der Erlösung braucht. Aber im Grunde ist das ja noch viel weiter gegangen. Der Mensch, wenn wir Paulus lesen hier, der Mensch ist ja nicht nur in dieser Glocke gefangen, sondern die Sünde hat den Menschen selbst komplett durchdrungen. Paulus spricht von der gefallenen Natur, dem Fleisch. Das ist die sündhafte Natur des Menschen. Hat jeder von uns. Kann sich auch keiner irgendwie einfach so entledigen. Das ist unser Wesen. Das haben wir letztendlich mit Adam und Eva durch den Sündenfall verbrochen. Das war ursprünglich anders. Wir waren geschaffen für das Gegenüber mit Gott. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und das ist durch die Sünde zerbrochen. Und es hat unser ganzes Wesen durchdrungen. Da ist die Begierde, da ist die Lust, da ist das Verlangen, alles unwirkliche Wollen. Und das beherrscht uns. Paulus sagt in Römer 7, Vers 18, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Nichts Gutes wohnt. Und ein paar Verse vorher, in Kapitel 7, Vers 14, das Gesetz ist geistlich, ich aber fleischlich, von der Sünde beherrscht. Das sagt er in seinem Römerbrief, da schreibt er der Gemeinde der Rom, in Rom, und sagt nicht ihr seid, sondern er sagt, ich bin von der Sünde beherrscht. Er, der so viel mit unserem Herrn erlebt hatte, er, der berufen war, das Evangelium in die Länder zu tragen, der viele Gemeinden gegründet hat, Wunder und Wunder erlebt hat, er sagt von sich, ich bin beherrscht von der Sünde. Gott selbst sagt schon 1. Mose 8, 21, sein Urteil über den Menschen, das Sinnen des menschlichen Herzens ist von Jugend auf böse. Und Jesus selbst, Matthäus 15, da geht es darum, was verunreinigt uns? Nicht das, was wir essen, darüber diskutiert er mit den Pharisäern, nicht irgendwelche Verstöße gegen Speisevorschriften, sondern das, was aus unseren Herzen herauskommt. Mord, Ehebruch, Hurerei, Diebstahl, das sind die Dinge, die den Menschen verunreinigen, sagt er vor Gott. Und das ist Sünde. Das ist in uns, das ist in den Menschen. Wenn ich mich betrachte, welches Potenzial in mir steckt. Ich weiß, dass ich immer wieder im Geist sein muss. Ich weiß, dass ich immer wieder diesen Verführungen des Feindes oder der Lust meines Fleisches widerstehen muss. Wenn ich den Fernseher anmache, muss ich mir überlegen, gucke ich da hin oder schalte ich um? Ja? Wenn ich die Steuererklärung mache, muss ich überlegen, sage ich da die Wahrheit? Oder sage ich sie nicht? Und es gibt viele Beispiele. Wenn mir mein Nachbar schräg kommt, bin ich doch eher geneigt, nicht in Liebe zu handeln, sondern dem mal richtig in den Hintern zu treten. Und wenn es nur verbal ist. Ja, das, so sind wir Menschen doch. Das ist doch das Potenzial in uns. Und Paulus sagt, das ist unser Fleisch. Das ist unsere gefallene Natur. Wenn du dir die Bergpredigt anschaust, dann siehst du, dass Jesus einen ganz anderen Menschen zeichnet für sein Reich, für sein Himmelreich, das angebrochen ist. Da sollen wir hinkommen. Und wir sollen uns auch jetzt schon dahin verändern. Ja, da sagst du dir vielleicht, ja, wofür denn dann diese ganzen Gebote und Gesetze und so weiter? Ja, das brauchten wir. Gott hat sein Gesetz gegeben, auch wenn es nicht zu einer Veränderung damals bei den Israeliten geführt hat. Aber Paulus sagt ganz klar, durch das Gesetz habe ich die Sünde erkannt. Römer 3, Vers 19 und 20. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Römer 7, Vers 7. Die Sünde hätte ich ohne das Gesetz nicht erkannt. Das ist wie ein Spiegel. Ich kann mir das nehmen, ich kann mir das vorhalten und dann sehe ich, boah, da hast du dich ganz schön gekleckert. Da bist du abgewichen. Ja? Das ist der Maßstab Gottes, das Gesetz, für ein Leben mit ihm und miteinander. Und der Kern dieses Gesetzes ist, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit all deinem Sein und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist auch das Gebot, was Jesus uns gegeben hat. Daran soll die Welt erkennen, dass er unser Herr ist. Ich glaube, Johannes 14 steht zu. Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt. Hallo. Das können wir nicht. Das ist nicht unsere Natur. Dazu brauchen wir seinen Geist. Das Gesetz hat uns das vor Augen geführt, dass wir versagen. Dazu, denke ich, hat Gott es auch gegeben. Und Paulus schreibt dann selber in diesem Kapitel 7, das ich jetzt schon ein paar Mal bemüht habe, ich lese mal Vers 22, denn ich habe Freude am Gesetz Gottes. Ja, möchte ich doch, ist doch gut, nach dem inwendigen Menschen. Ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüt widersteht, kämpft miteinander und mich gefangen nimmt im Gesetz der Sünde. Das sagt Paulus, dieser starke Gottesmann. Ich erkenne was in mir, das nimmt mich gefangen in diesem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Das ist sein eigenes Urteil. Ich bin total dreckig dran. Ich bin armselig. Ich elender Mensch. Ich bin verloren. Wer wird mich da rausretten? Halleluja. Der nächste Vers. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und seine Erkenntnis ist die. Es ist nicht weg. Er sagt dir weiter, so diene ich selbst nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes. Das, was ich will, ist dem zu folgen, was Gott sagt. Aber mit dem Fleisch meiner Natur, meiner gefallenen Natur, die auch noch da ist, folge ich dem Gesetz der Sünde. Diene ich dem Gesetz der Sünde. Und das ist, ganz ehrlich, das kennen wir doch alle. Das ist doch dieser Widerstreit, in dem wir ständig stehen. Deshalb Paulus sagt, haltet fest an diesem Kampf. Haltet fest an diesem Lauf, bis ihr zum Ende durchgedrungen seid. Und ihr sagen könnt, wir gehen rüber. Wandelt im Geist, das folgt dann erster Vers in Kapitel 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wie fängt das an, dass du nach dem Geist lebst? Durch deinen Wiedergeburt. Da, an der Stelle, wo du Jesus dein Leben gibst, wo Jesus in dein Leben kommt und du Vergebung für deine Sünden empfängst. Wer war das vorhin hier? Deine liebe Schwester, du hast dein Gebet hier gesprochen, ne? Und du hast gesagt, ich glaube so, dass Jesus für uns von allen Sünden erlöst hat. Auch so sinngemäß, ne? Ja, das ist das, der Punkt. Da, wo du Jesus in dein Leben als seinen Retter aufnimmst, werden dir deine Sünden vergeben. Vergeben. Nicht gut geheißen, nicht rückwirkend aufgehoben, vergeben. Es findet Versöhnung mit dem Vater im Himmel statt. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Dann gehst du durch diese Tür und hast neues Leben, ewiges Leben und bist ein Kind im Glauben. Und dann sagt er, ich führe dich zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und du darfst sagen durch den Geist Gottes, aber lieber Vater. Und diese Erkenntnis ist da und du freust dich dann. Und dann sagt er, so, jetzt geh weiter mit mir. Geh weiter diesen Weg, wandel im Geist. Lass dich verändern. Leg das Alte ab. Zieh das Neue an.
Mach dich auf! Nimm das nicht lasch hin! Paulus sagt, lauf diesen Lauf bis zum Ende! Wie ein Läufer in der Kampfbahn. Ein Aufruf, sich diesen Kampf zu stellen. Wir sind nicht mehr von der Welt, aber wir sind noch in dieser Welt. Gott schenke uns Gnade, dass wir seinen Weg gehen können, dass wir das ernst nehmen, dass wir uns nicht belatschen lassen. Ein Leben führen vor ihm in Ehrfurcht, in Hingabe, in Dankbarkeit und sagen, widersteht der Teufel, so wird er von euch fliehen. Lasst uns Kraft schöpfen, lasst uns Gott bitten, dass er uns neu seinen Geist gibt, jeder für sich, egal hier oder zu Hause, wo du das machst, ist mir egal, aber bitte Gott, dass er dir seine Kraft gibt auf deinem Weg, dass er sein Wort in deinem Herzen stark macht, zu widerstehen. Der Herr kommt wieder. Wir feiern Weihnachten. Er wird geboren. Das feiern wir. Der Herr kommt wieder als sichtbarer König. Als sichtbarer König wird er uns sammeln. Amen.
Amen.
Ja, Herr, und ich danke dir. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns Aufschluss schenkst, dass du uns nicht im Ungewissen lässt. Ich danke dir von Herzen, Herr, dass du, wie soll ich sagen, in diese Welt gekommen bist, in diese Glocke, in diesen Herrschaftsbereich des Teufels und der Sünde. Herr, du bist in die Finsternis gekommen und du hast Licht gebracht. Du hast dein wunderbares Wort der Erlösung gebracht. Und du bist, Herr, nicht nur bei diesem Wort stehen geblieben, sondern du bist bis ans Kreuz gegangen und hast den Willen des Vaters getan. So hilf uns, Herr, durch deinen Geist, dass wir auch den Willen des Vaters tun, so wie wir vorhin gebetet haben. Dein Wille geschehe. Herr, hilf uns dazu. Gib uns deinen Geist, gib uns Kraft, gib uns Willigkeit. Schenke uns das Wollen und das Vollbringen. Hilf uns auf, mein Gott. Halleluja. Nun segne uns, Vater, in Jesu Namen. Amen.